Guten Morgen, ihr Lieben. Ich habe heute schon zu Güle gesagt, ich würde draußen gerne Gottesdienst machen. Die Blumen blühen, das Wasser plätschert, das ist doch alles so richtig schön. Erinnert ihr euch noch, was ich so die letzten zwei Male für Thema hatte, so grob? Die Gegenwart Gottes, die Gemeinschaft Gottes, die Gegenwart Gottes, da hinein, ja. Heute gehen wir da etwas in die Tiefe, was das für Einzelne bedeutet. Und ich fange an und ich lese mit aus Römer, aus dem 5. Kapitel erstmal einige Verse. Durch einen Menschen, nämlich durch Adam, ist die Sünde in die Welt gekommen und als Folge davon der Tod. Nun sind alle Menschen dem Tod ausgeliefert, denn alle haben auch selbst gesündigt. Demnach war die Sünde schon da, lange bevor Gott durch Mose das Gesetz gab. Aber wo kein Gesetz ist, kann auch keine Schuld angerechnet werden. Dennoch waren bereits in der Zeit von Adam bis Mose alle Menschen dem Tod gefallen, auch wenn sie nicht wie Adam gegen ein ausdrückliches Gebot von Gott verstießen. Adams Schuld hatte Folgen für alle Menschen. Insofern ist er das genaue Gegenbild zu Christus, der kommen sollte, um uns alle zu erlösen. Freilich lässt sich die Erlösung, die uns Christus geschenkt hat, nicht mit Adams Verfehlung vergleichen. Denn durch das Verfehlen des einen wurde die gesamte Menschheit dem Tod ausgeliefert. Durch Jesus Christus aber, diesen einen Menschen, haben alle in überreichem Maß Gottes Barmherzigkeit und Liebe erfahren. Was Gott uns durch Christus geschenkt hat, kann man nicht auf eine Stufe stellen mit dem, was aus Adams Sünde folgte. Gottes Urteilsspruch brachte wegen der einen Sünde von Adam die Verdammnis. Was Christus getan hat, brachte trotz unzähliger Sünden den Freispruch. Hat aber die Verfehlung eines einzigen Menschen zur Herrschaft des Todes geführt? Um wie viel mehr werden dann alle, die Gottes überreiche Barmherzigkeit und seine Vergebung erfahren haben, durch Jesus Christus leben und mit ihm herrschen. Soweit mal Gottes Wort. Alleine das auf uns wirken lassen, Halleluja sagen, nach Hause gehen, war eine gute Predigt. Warum Jesus? Was ist das Besondere an diesem Namen? Ein zweiter Bibelvers, mit dem ich mit euch teilen will, den finden wir in Philippa im 2. Kapitel. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit im Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und der irdischen und der unterirdischen Welt, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Diese Zeit wird kommen, dass wirklich jedes Knie sich vor Jesus beugen wird. Die einen werden sich beugen in Anbetung. Und ich glaube, wir werden dazugehören. Und die anderen werden die Knie weich werden und wegen ihrer weichen Knie werden sie auf die Knie fallen und sagen, oh, du bist doch Herr. möchte mit euch wieder einmal, wie schon öfter, viele, viele Jahre zurückgehen, ungefähr 3.500 Jahre, vielleicht waren es auch nur 3.400 oder 3.600, so genau weiß man das nicht. So wie die Menschen durch Adam, durch die Sünde gefangen genommen wurden, wie wir das gelesen haben, so war das Volk Gottes als Sklaven in Ägypten gefangen. Und die Parallele dazu ist die, gefangene Menschen, die in Sünde gefangen ist, die kriegen das oft gar nicht mit. Das ist der Normalzustand. Und wenn etwas normal ist, dann, ja, dann ist das halt so, oder? Nach 400 Jahren Sklaverei des Volkes Gottes war das so ziemlich normal geworden. Ja, man hat sich dann schon mal beschwert, wenn es mal wieder stärkere Auflagen gab und wenn der Pharao mehr Arbeit gefordert hat. Aber im Endeffekt waren sie ja zufrieden. Das lesen wir ja immer danach auch, als Moses sie rausgeführt hat. Was hatten wir? Fleisch und Knoblauch und alles und uns ging's doch gut und ja. Also so unzufrieden waren die da nicht. Und ich vergleiche mal diesen Zustand mit einer gefallenen Welt. Man weiß ja gar nicht, was da noch alles kommt. Mose wurde jetzt diesem Volk als Retter gesandt. Ja, brauchten die denn wirklich einen Retter? Wenn das doch gar nicht so schlecht war. Und fragen sich nicht viele Menschen, mit denen wir auch ins Gespräch kommen, ich bin doch gar nicht so schlecht, ich brauche doch gar keinen Retter, oder? Geht doch alles gut. Ja? Merkt ihr die Parallele? Das, was aber für beide Gruppen gilt, ist Leben unter fremder Herrschaft. Die Frage ist, merkst du nicht, dass in uns eine Sehnsucht ist, wirklich frei zu sein? Nicht mehr das tun zu müssen, was andere sagen? Ihr kennt die ganze Geschichte mit den 10 Plagen und alles. Und dann kam der Auszug. Und dann lesen wir in der Bibel, Gott hat sich gedacht, naja, wenn ich die den kürzesten Weg da leite durch Gaza, also durch diese Gegend, wo die Philister wohnen, das heutige Gaza, dann werden die vielleicht verzweifeln, weil da müssen sie mit den Philistern Krieg führen und dann kehren die mir gleich um. Nee, ich mache einen Umweg mit denen, dass ich ihnen meine große Gnade zeige. Hey, das ist unser Gott. Er tut alles. Er tut alles, damit du zuerst seine Gnade kennenlernst. Ich finde das Hammer. Ja? So, also hat er sie ein bisschen rumgeführt und dann lagerten sie sich erst in Sukkot und von Sukkot ging es dann Richtung Meer. Und dann sagt Gott, und ich will jetzt dem Pharao verwirren, damit er denkt, ihr habt euch wirklich auf die Flucht begeben und kommt nicht zurück. Und dann will ich zeigen, dass ich wirklich euer großer Gott bin. Kennen die Geschichte? Dann lagerten sie da direkt am Meer und der Pharao war da hinten. Und dann sind wir da, was ich die letzten Male gezeigt habe. Dann kam die Gegenwart Gottes. Können wir uns überhaupt nicht vorstellen. 2 Dinge passierten. Zum einen war da ein Engel, ist mir nie so aufgefallen, bis auf die Vorbereitung dieser Bibel, dass da auch ein Engel war und dann war die Wolken- und Feuersäule. Also ein übernatürlicher Schutz und die Gegenwart Gottes selbst. Und als jetzt die Ägypter kamen, haben sich sowohl der Engel wie auch die Wolken- und Feuersäule nicht vor das Volk gesetzt, sondern hinter das Volk.
Ich weiß nicht, ob ich so Lust hätte, gegen einen Engel zu kämpfen. Ich glaube, der ist stärker.
Und die Gegenwart Gottes war ja auch so, die Wolkensäule war geteilt Richtung Ägypter, war dunkle Nacht, es war wie eine Wand, nicht sehen. Und die Israeliten hatten das Licht. Und dann sagt Gott, und nun geht's los. Nun zeig ich euch, wie groß ich bin. Und dann marschierten sie in das Meer hinein. Der Ostwind kam, hat das Meer geteilt. Im Licht der Wolkensäule konnten sie ins Meer reinmarschieren. Und dann hat sich die Wolkensäule natürlich mitbewegt. Und dann merkten die Ägypter, wow, was ist das denn? Hier können wir ja durchs Meer gehen. Nach! Ins Verderben. Kein einziger hat überlebt. Welch eine Gnade. Mit Mose kam dann einige Monate oder Wochen, ich denke es waren ein paar Wochen, dann am Berg Sinai das Gesetz. Das ist uns gar nicht so bewusst, dass die vorher gar kein Gesetz hatten. Warum war es wichtig, dass das Gesetz kam? Gott war doch mit seiner Gegenwart bei diesem Volk. Es war wichtig, damit genau das Volk, das ja sogar Gottes eigenes Volk war, erkannte, aus mir heraus kann ich nichts tun. Das Gesetz ist dafür da, dass wir erkennen, wir sind schwach und wir brauchen die Hilfe Gottes. Und wenn wir das nicht erkennen, werden wir die Hilfe Gottes nicht in Anspruch nehmen. Denn wir sind so veranlagt, kann ich selbst, brauche keinen anderen. Das schaffen wir. Ärmeln hoch. Ein Mose, wenn wir die Geschichte von Mose lesen, ich bin jetzt im vierten Buch Mose wieder angekommen, das habe ich gerade beendet. Es ist so ein fantastischer Mann, wie der mit Gott gelebt hat. Ich staune immer. Aber auch ein Mose wurde schwach. Und deswegen durfte Mose nicht ins verheißene Land. Was ist passiert? Gott hat gesagt, die wollen Wasser haben, dann geht zu dem Felsen und spricht, dass er Wasser geben soll. Ein paar Wochen vorher hatte Mose den Felsen in Gottes Auftrag geschlagen und Wasser kam raus. Und das ist ja genau das, was uns Menschen ausmacht. Oh, Erfahrung, so habe ich Gott erfahren, ja. So kann ich ihn wieder erfahren. Nee, ich sagte eins. Gott lässt sich nicht in eine Schublade sperren. So habe ich ihn erfahren, so kann ich ihn wieder erfahren. Wenn du Glück hast, ist das so. Aber Gott ist einzigartig. Absolut einzigartig. Und so sollte Mose sprechen. Er hat es nicht getan, das war seine Sünde. Die Bibel sagt uns ganz klar, du hast meinen Namen damit klein gemacht. Wir müssen so aufpassen, liebes Volk Gottes, dass wir den Namen Gottes nicht klein machen. Wisst ihr, all das sind schon alttestamentlich ganz, ganz wunderbare Hinweise auf Jesus. Dann kamen sie an das Land und die Kundschafter haben gesagt, das sind ja Riesen. Das sind wiederum wir. Wir gucken auf die Umstände. Gott ist immer größer als unsere Umstände. Jesaja 53 sagt uns, wir sind wie die Schafe in die Irre gegangen und jeder ging auf seinen eigenen Weg. Nach 40 Jahren Wüste hat Gott zu Mose gesagt, so, siehst du dieses Gebirge, Da kannst du raufsteigen, ungefähr 2000 Meter hoch. Und dann kannst du noch einmal in das verheißene Land reinblicken und dann wirst du sterben. Aber weil Mose ja so mit Gott unterwegs war, er hat das überhaupt nicht diskutiert. Für ihn war klar, okay, das ist so. Aber er wusste eins, dieses Volk ohne Führer, das gibt eine Katastrophe. Und dann hat er zu Gott gesagt, dann bestimm, aber bevor ich weggehe von dieser Erde, einen, der mein Nachfolger wird. Und wer kam? Wörtlich Jehoshua. In der griechischen Übersetzung wird es als Jesus bezeichnet. Und die lateinische Übersetzung dieses Namens hat daraus Josua gemacht. Etwas, was für unsere Ohren überhaupt nicht mehr so mit Jesus so richtig übereinstimmt. Aber dieses Jeshua ist dasselbe wie Jesus, hat dieselbe Bedeutung. Was bedeutet der Name Jesus? Retter. Das Wichtigste an dieser Person von Josua, ich bleib mal bei dem Namen, weil es uns geläufig ist, ja, das ist die Rolle als Nachfolger von Mose. Mose brachte das Gesetz und Josua hatte eine andere Aufgabe. Er hatte die Aufgabe, sie in das verheißene Land zu führen. Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, das Gesetz aufzulösen, aber ich bin gekommen, um das Gesetz zu erfüllen. Was bedeutet das, das Gesetz zu erfüllen? Es bedeutet, wieder Gemeinschaft mit Gott zu haben. Denn wenn du das Gesetz erfüllst, giltst du als heilig und als gerecht. Und das ist deine Grundlage, mit dem allmächtigen und heiligen Gott Gemeinschaft zu haben. Josua sollte sie in das Land hineinführen. Jesus sollte uns herausführen aus dem Land der Sünde, hineinführen aus der Sklaverei raus in das Reich Gottes. Mose führte das Volk mit der Leitplanke, so möchte ich es mal ausdrücken, des Gesetzes und der Orientierung. Und dann kommen sie an den Jordanfluss mit Josua. Der Jordanfluss ist ja auch so ein Symbol. Go up to the Jordan, to the river. Sagen wir oft, wenn einer von unserer Welt in die ewige Welt gegangen ist. Wenn wir in der Gegenwart Gottes leben, dann gehen wir von einer jetzigen Welt in die gegenwärtige Welt, in die gegenüberliegende Welt, auch wenn wir noch in dieser Welt sind. Und was passierte, als sie über den Jordan waren? Sie feierten das Passa. Wenn wir Abendmahl feiern, erinnern wir uns an das Passafest. Und wir erinnern uns auch daran, mit Jesus einen Gesandten Gottes zu haben, der nicht nur über das Reich Gottes spricht, sondern der uns in das Reich Gottes hineinführt und dort ein Mahl mit uns hält. Und da sehen wir wieder die Prophetie in der Prophetie und da ist gleichzeitig eine Prophetie für die Zukunft drinnen. Denn einmal führt er uns ins ewige Reich und wir werden ein Hochzeitsmahl halten. Ist das nicht Hammer, wie die Bibel aufgebaut ist? Ich finde das wirklich Hammer. Das Volk in der Wüste brauchte nur Josua zu folgen. Und wisst ihr, was dann passiert ist? Die Wolken und die Feuersäule ist verschwunden. Als Mose weg war, gab es sie nicht mehr. Weg. All das, was uns als Krücke dient, damit wir Jesus folgen, wie das Gesetz, ist weg, wenn Jesus da ist. Das brauchst du dann nicht mehr. Keine Krücken, keine Ich muss doch. Jesus ist da und er sagt, folg mir, da geht's lang. Ich habe schon gesagt, der Name Jesus heißt Rettung. Gott rettet. Wenn du den Namen Jesus aussprichst, dann legst du damit ein Mini-Glaubensbekenntnis ab. Wenn du sagst Jesus, dann sagst du Retter. Was sagt das? Das sagt, ich glaube. Das ist ein kleines Mini-Glaubensbekenntnis. Retter, ich glaube. Dieser Name hat so viel Bedeutung. Das ist nicht ein zufälliger Name, der irgendwie entstanden ist. Matthäus 1 lesen wir, du sollst ihm, sagt der Engel zu Maria, dem Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Dieser Name ist Programm. Es ist nicht nur eine schöne Idee, es ist nicht nur ein Versprechen. Dieser Name war für Jesus ein Auftrag und eine Realität. Und wenn wir diesen Namen Jesus aussprechen, dann haben wir eine Begegnung mit ihm. Guido? Ich habe seinen Namen ausgesprochen und er hat reagiert. Was glaubst du denn, was passiert, wenn du den Namen Jesus aussprichst? Glaubst du, er wird nicht reagieren? Doch, er wird auch sagen, ja, was gibt's, Jung? Ja, er wird reagieren. Der Name Jesus ist, wenn wir ihn aussprechen, haben wir eine Begegnung mit ihm. Und eine Begegnung mit Jesus verändert alles. Jesus. Jesus. Schaut mal, wie viele Beispiele haben wir in der Bibel? Da war der blinde Bartholomäus auf dem Weg. Und er hört, da kommt jemand. Was ruft er? Jesus, Sohn Davids. Erbarme dich. Und was hat Jesus gemacht? Er hat sich erbarmt. Der Blinde wurde sehend. Ihr kennt die ganzen Geschichten. Ich brauche euch nicht Gleichnis an Gleichnis erzählen. Wenn du den Namen Jesus anrufst, passiert immer Begegnung. Und Begegnung bringt Veränderung. Dieser Name ist auch ein Name mit Autorität. Schaut mal, wenn ich dir verspreche, morgen kriegst du 1 Million, dann kannst du müde lächeln. Aber wenn der reichste Mann der Welt dir das verspricht, freust du dich auf morgen, oder? Wir brauchen Autorität, damit etwas geschieht. Und der Name Jesus hat Autorität. Philipper 2, Vers 9, darum hat Gott ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Das bedeutet, wenn sein Name über allen ist, dann ist sein Name auch über meiner Angst. Dann ist sein Name über meine Sorgen. Dann ist sein Name über meiner Vergangenheit, über meiner Schuld. In Apostelgeschichte 4, Vers 12 lesen wir, in keinem anderen Namen ist das Heil. Das ist radikal. Das ist wirklich radikal ausgedrückt. Aber weil es so radikal ist, ist es auch unglaublich hoffnungsvoll. Denn es bedeutet, es gibt einen sicheren Ort. Es gibt einen Namen, auf dem ich mich verlassen kann. Auf wie viele Namen haben wir uns verlassen und sind enttäuscht worden? Aber auf den Namen Jesus kann ich mich verlassen. Und jetzt wird's praktisch. Dieser Name bedeutet Kraft. Johannes 14, Vers 4. Was ihr also in meinem Namen bitten werdet, das werde ich tun. Darf ich euch das nochmal vorlesen? Was ihr, oder soll ich sagen, was wir im Namen Jesu bitten werden, das wird er tun. Was bedeutet das heute für mich? Was bedeutet das heute für mein Leben? Das ist doch ein Vers, der mich auffordert zum Handeln. Das heißt, ich muss aktiv werden. Ich muss zumindest bitten. Der Name Jesus ist meine Kraft in Krisenzeiten. Er gibt Macht, Kranke zu heilen. Er gibt Macht, Dämonen auszutreiben. Er gibt Rettung in seinem Namen. Und es gibt in keinem anderen Namen Rettung. Die ganze Macht von Gott ist in diesen Namen Jesu hineingelegt worden und sie ist uns gegeben worden. Warum sehe ich dann so wenig Macht in meinem Leben? Ich glaube, wir haben uns das zu leicht gemacht. Manchmal beten wir im Namen Jesu, sei gesegnet. Aber es ist nicht so, wenn ich diese Floskel ranhänge, dass das dann ein Gebet im Namen Jesus ist. Das ist eher etwas anderes. Es ist eher in mir der Wunsch, dass dann mein Gebet mehr Kraft habe. Und es ist eher so, als wenn ich in meinem Willen bete. Was sagt uns Jesus selbst im Vaterunser? Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. Und wenn ich einfach den Namen Jesu an mein Gebet, an meine Wünsche, an mein Ego dranhänge, weil ich erreichen will, dass Gott das tut, was ich will, dann erinnert mich das eher an das zweite Gebot, du sollst den Namen Gottes nicht missbrauchen. Im Namen Jesu bedeutet, ich bin zuvor eins mit ihm. Und weil ich mit ihm eins bin, kann ich das aussprechen, was er sagen würde. Mama, geht's uns so, einer fängt einen Satz an und der andere weiß, wie es weitergeht. Wenn du eins bist mit jemand, weißt du, wie der denkt. Früher, wenn Könige zum Beispiel den Königsthron geerbt haben, dann haben sie Folgendes gemacht. Sie haben ihre Berater genommen und sie haben sich manchmal über Jahre mit denen zurückgezogen, um ihren Beratern, ihren Statthaltern und was auch immer zu lehren, wie sie denken. Und dann wurdest du rausgesandt, der Statthalter da oder dahin. Und dann wusste der König, der weiß, was ich will. Wenn Jesus weiß, dass du weißt, was er will, dann kannst du im Namen Jesu beten. Und dann kannst du auch Dinge aussprechen. Nicht das? Und dann gilt das im Namen Jesus. Du kämpfst mit Sorgen, dann sprichst du den Namen Jesu aus. Weil du weißt, Jesus will nicht, dass du dich sorgst. Weil du weißt, er hat dir gesagt, werfet alle eure Sorgen auf mich, ich sorge für euch. Du fühlst dich allein, dann sprichst du den Namen Jesus aus, weil du weißt, er hat dir versprochen, ich werde dich nie verlassen und versäumen. Wir müssen ihn kennen. Du suchst nach Sinn, du sprichst seinen Namen aus, weil du weißt, in Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Die Bibel sagt in Römer 10, Vers 13, wer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Und das ist kein kompliziertes Ritual, das ist kein perfektes Gebet. Es beginnt einfach mit Jesus. Ist das zu kompliziert für dich? Jesus, seinen Namen aussprechen, ihn anrufen. Ich bin eins mit dir, Jesus. Und ich drücke damit aus, ich brauche dich. Im Namen Jesus verbergen sich all die Namen Gottes. Das ist das Wunder der Dreieinigkeit. Wenn wir von Gott sprechen, dann meinen wir so oft Gott der Vater. Aber was sind denn die Namen Gottes? Einmal haben wir Yahweh. Das heißt, der Herr, der Seiende. Er sagt zu Mose, ich bin der ich bin. Also ich bin da. Ich bin der Seiende. Ich nehme nur ein paar Namen raus, um das. Gott hat ja wahnsinnig viele Namen. Rapha, der Gott, der mich heilt. Wenn ich in Übereinstimmung bin mit ihm, dass er Gott Rapha ist und ich das weiß, dann kann ich beten um Heilung. Elohim bedeutet Schöpfergott. Gott kann alles neu kreieren, alles neu. Wie viele Zeugnisse haben wir schon gehört, dass Leute mit verfaulten Zähnen nach einem Gebet plötzlich strahlend helle Zähne wieder hatten? Oder. Er ist der Schöpfer. Yahweh Jireh, der Sehende. Oder Shaddai, der Allmächtige, der mich liebt. Das ist Wort Shaddai, El Shaddai, ja Gott. Der Shaddai, das bezeichnet eigentlich so, als wenn man ein kleines Kind herzt. Es ist der Gott, der mich auf dem Schoß nimmt und sagt, schön, dass du da bist, der mich herzt. Der Name Jesu Christi, nochmal, es ist der Name, der mich rettet. Es ist der Name, der mich heilt. Es ist der Name, der mir Frieden bringt. Es ist der Name, der mein Leben verändern kann. Und die Einladung ist ganz einfach. Wir dürfen ihn anrufen, genauso wie wir sind. Vielleicht heute, vielleicht jetzt, vielleicht morgen, wann immer du ihn brauchst. Ich möchte diese Predigt mit etwas aufhören, was euch vielleicht so nicht unbedingt bekannt ist. Conny, kannst du mal diese Blätter austeilen? Wir wollen ein Lied singen. Ich gehe davon aus, dass ihr dieses Lied nicht kennt. Es ist ganz einfach. Es hat nicht viele Wörter. Aber es bringt das zum Ausdruck, was ich versucht habe, in dieser Predigt zu sagen. Seh das bitte als Gebet, dass wir diese Predigt abschließen mit diesem Lied, das wie ein Gebet ist. Sehe es auch gleichzeitig wie eine Proklamation, die du jetzt zu Jesus sagst. Du wirst dich offenbaren. Ich hoffe, dass das klappt, wenn ich das so mache, dass wir das einigermaßen hören. Du kannst aufstehen dabei, du kannst Gott loben oder preisen dabei, du kannst machen, was du willst. Ich wusste, da ist ein Stange. Möchtest du das Banner mal vor uns herfahren? Jesus! Was steht da? Alles Volk sage Amen. Danke, ihr zwei Bannerträger, dass ihr den Namen Jesu vor uns hergetragen habt.
Conny hat noch einen Eindruck, den sie euch gerne weitergeben möchte.
Schon in der Lobpreiszeit vorhin hatte ich so ein Bild vor Augen und das würde ich gerne mit euch teilen, weil ich gemerkt habe, das ist genau nochmal ein Bild, was wir in den Alltag mit reinnehmen können. Und zwar sah ich ein E-Bike und das kennen wir alle, wie das aussieht und wie leicht es ist, damit zu fahren. Und wenn wir so auf so einem E-Bike sitzen, dann überlegen wir nicht, oh ja, ich muss ja gar nicht so viel trampeln, ich habe ja eine Verstärkung. Sondern das ist, wenn wir uns ein E-Bike kaufen, dann aus dem Grunde, damit wir es leichter haben. Und wir würden niemals darüber nachdenken, oh ja, ich muss ja den Motor einschalten oder ich muss doller trampeln oder ich muss dies oder das machen. Nein, die Kraft ist da. Und dann habe ich Gott gefragt, so wie, was willst du damit sagen? Und er sagte, dieses simple Beispiel soll einfach dazu dienen, wir müssen nicht gucken, wir haben einen Motor, sondern wir wissen es. Deswegen haben wir uns ein E-Bike gekauft. Deswegen haben wir uns auf Jesus eingelassen und leben mit ihm, weil wir wissen, er ist unsere Kraft. Wir müssen nicht überlegen und sagen, jetzt muss ich aber tüchtig mich anstrengen und viel über Jesus nachdenken, viel in der Bibel lesen, viel beten, viel, 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 viel. Nein, er ist unsere Kraft und er geht mit uns, er fährt mit uns die Strecke, die wir gehen dürfen oder fahren dürfen. Genau.